Garda, August 951.
Wenn ihr leben wollt, müsst ihr graben,
raunte der Mönch in dem ausgefransten, staubigen Habit. Adelheid blickte nicht auf und ging weiter zur Kapelle. Aus dem Augenwinkel sah sie, dass der Mönch seinen Weg in entgegengesetzter Richtung fortsetzte, würdevoll, so wie Mönche eben gingen. Sie wusste trotzdem, dass dieser Mann nicht war, was er zu sein vorgab. Die Morgensonne lugte bereits über die Burgmauer und ließ die staubige Erde hier und da wie Juwelen funkeln. Trotz der frühen Stunde herrschte schon reges Treiben im Innenhof. Alle wirkten geschäftig. Aber jeder fand Zeit, der Gefangenen auf dem Weg zur Frühmesse einen kurzen Blick zu schenken. Adelheid betrat die dämmerige Kapelle, während die beiden Wachen, die sie hergeleitet hatten, vor der Kirchentür Aufstellung nahmen. Vater Giovanni stand bereits vor dem Altar und murmelte auf Latein vor sich hin, den Rücken zu der kleinen Gemeinde. Adelheid kniete sich in den buttergelben Sonnenfleck, der durch die Fensteröffnung über dem Altar auf den Boden fiel, und faltete die Hände.
»Heilige Jungfrau, heute ist der 119. Tag meiner Gefangenschaft, wie du zweifellos weißt. Seit fast 4 Monaten bete ich zu dir, mich aus der Hand meiner Feinde zu befreien, aber es nützt nichts. Bruder Guido ermahnt mich, nicht den Glauben zu verlieren und mich darauf zu besinnen, dass ich eine burgundische Prinzessin und die Königin von Italien bin. Ich weiß, ich muss tapfer sein, vor allem für Emma. Aber es wird von Tag zu Tag schwieriger. Heute früh beim Aufwachen habe ich mich dabei ertappt, dass ich keinen Funken Hoffnung mehr hatte. Und da kommt ein Fremder und sagt, ich solle graben. Hast du ihn mir geschickt? Bitte, heilige Mutter Gottes, lass mich an der richtigen Stelle graben. Und bitte, lass es keine Falle sein.«
»Wo haben Sie euch hingebracht?« fragte Anna furchtsam, kaum dass die schwere Tür zu ihrem Kellerverlies zugefallen war.
»Zur Kapelle. Ich durfte die Frühmesse hören,« antwortete Adelheid. »Gelobt sei Jesus Christus,« murmelte Bruder Guido, ihr Kaplan.
»Hier, die Wache hat unser Essen gebracht.« Die Magd wies auf den kleinen, wackeligen Tisch. Ein Laib Brot und ein Krug Brunnenwasser. Das war alles. So wie jeden Tag. Für 3 Erwachsene und 1 Kind. Adelheid nickte. Sie kniete sich ins feuchte Bodenstroh und beugte sich über ihre schlummernde Tochter. Eine Fackel steckte in einem eisernen Wandhalter, und in ihrem Licht sah Adelheid die unnatürliche Blässe des Kindes. Emmas Geburtstag fiel auf den Tag des heiligen Zyprian im September, und falls sie ihn noch erlebte, würde es ihr 3. sein. Sie war immer zart gewesen, aber jetzt war das Gesichtchen ausgezehrt und unter den Augen lagen Schatten wie mit Holzkohle aufgemalt. Adelheid richtete sich auf. »Ein Fremder in einer Mönchskutte hat mir auf dem Weg zur Kapelle zugeflüstert, ich solle graben,« berichtete sie.
»Graben?« wiederholte Anna ungläubig. »Durch Ziegel? Aber was ist unter den Ziegeln?« gab Adelheid zu bedenken.
»Fels«, antwortete der Bruder prompt. »Diese Burg thront auf einem Felsrücken über dem See.«
Adelheid nickte. »Gebt mir euer Speisemesser, Bruder Guido.« Er löste das stumpfe, kurze Messer von der geflochtenen Kordel, die ihm als Gürtel diente, und legte es in ihre wartende Hand, warnte aber,
»Wenn sie euch erwischen, wird es furchtbar werden.«
Ihr Verlies lag tief in den Eingeweiden der Festung. Der fensterlose Kerker war niedrig, maß jedoch 8 mal 10 Schritte. Nicht wirklich genug Platz, um für einen männlichen und 2 oder 2,5 weibliche Gefangene den Anstand zu wahren, aber wenigstens hatten sie mit Hilfe einer Schnur und einer Decke eine Ecke abtrennen können, wo der Eimer stand, in den sie ihre Notdurft verrichten mussten. An der gegenüberliegenden Wand hatten sie ihre Schlafdecken ausgebreitet. Der gesamte Boden war mit einer Strohschicht bedeckt. Den Blick nach unten gerichtet, schritt Adelheid durch das Verlies, traf ihre Wahl willkürlich, sank etwa in der Raummitte auf die Knie und schob das Stroh beiseite. Die schmalen, roten Ziegel, die darunter zum Vorschein kamen, waren wie Fischgräten verlegt. Schwärzlicher Lehm füllte die Fugen. Adelheid kratzte diese um 3 der Ziegel mit Bruder Guidos Messer aus. Dann nahm sie den 1. Backstein zwischen Daumen und Zeigefinger beider Hände und ruckelte. Der längliche Ziegel löste sich anstandslos. Innerhalb kürzester Zeit hatte sie den Bodenbelag auf einer Fläche von 6 oder 8 Handtellern gelöst. Es raschelte, als Anna sich zu ihr ins Stroh hockte. »Und? Was ist unter den Ziegeln?«
»Schutt«, antwortete die junge Königin. Bruder Guido gesellte sich zu ihnen.
»Und unter dem Schutt?«
Einen Moment sahen sie sich an, dann klaubten sie alle drei mit bloßen Händen das lose Material aus dem kleinen Erdloch. Darunter kam zu ihrer Verblüffung ein Eichenbrett zum Vorschein, und als sie auch das freigelegt und angehoben hatten, stieß Anna einen kleinen Schrei aus. Unter dem Holzbrett war der Fels, vor dem Guido sie gewarnt hatte, aber er formte ein so tiefes Loch, dass Emma sich darin hätte verstecken können. Und damit nicht genug war der Fels porös. Als der Mönch das Messer zur Hand nahm und damit an der Kante herumstocherte, bröckelte ein faustgroßes Stück heraus.
»Aber selbst wenn der ganze Burgfels aus diesem porösen Stein besteht, brauchen wir Jahre, um uns ins Freie zu graben«, prophezeite er düster.
»Ich glaube nicht, Bruder Guido«, widersprach Adelheid versonnen.
»Wieso nicht?«
Ehe sie antworten konnte, hob Anna den Kopf.
»Schritte!«
Adelheid sprang auf die Füße und schob hastig das Holzbrett zurück. Aber noch ehe Bruder Guido auch nur den ersten Ziegel wieder an seinen Platz gelegt hatte, rasselte der Riegel der Kerkertür. Berengar von Ivrea trat ein.
»Nun, meine spröde Schöne, bist du heute vielleicht gewillt, dem Witwenstand zu entsagen?«
Er war ein breitschultriger Mann um die 50, und das mächtige Schwert an seiner Seite wäre gar nicht nötig gewesen, um zu betonen, welch ein gefährlicher Krieger er war. Man sah es an dem scharfkantigen Gesicht mit dem gelockten, graumelierten Bart, vor allem an den Augen. Kühl und berechnend betrachteten sie die Gefangene, und immer schien ein Hauch von grausamer Belustigung darin zu glimmen. Adelheid schüttelte den Kopf.
»Ich kann euren Sohn nicht heiraten, Graf Berengar, so schmeichelhaft euer Ansinnen auch sei.«
Er sah an ihrer rechten Schulter vorbei.
»Was ist mit eurem wackeren Mönchlein? Hat ihn der Schlag getroffen?«
Adelheid wandte den Kopf. Bruder Guido lag mit dem Gesicht nach unten und mit ausgebreiteten Armen auf dem Boden. Er hatte gerade noch Zeit gefunden, den Strohbelag über das freigelegte Brett und die gelösten Ziegel auszubreiten und hatte sich darüber geworfen, um etwaige verräterische Spuren zu verdecken.
»Er verrichtet eine Buße«, erklärte Adelheid.
»Ah, ist er endlich der Verlockung erlegen und hat deine kleine Zofe besprungen? Oder am Ende gar dich?«
Adelheid wusste ganz genau, warum er ständig solche Dinge zu ihr sagte. Und was es in Wahrheit war, das er von ihr wollte. Vermutlich hätte er es sich längst genommen, hätte ihm nicht so viel daran gelegen, dass sie seinen Adalbert heiratete. Einen pickligen Jüngling von 15 Jahren. Allein die Ehre seines Sohnes war es, die Berengar bewog, sich zu zügeln. Aber wie lange noch, war unmöglich vorherzusagen.